haben denn die NATO und die EU-Staaten, ist das genauso gelagert auf der Seite? Geht es auch vor allem um Sicherheit oder ging es dann nicht unter Umständen auch, wie es bei der EU-Osterweiterung oft ging, halt darum, Absatzmärkte zu schaffen und auch günstige Arbeitskräfte einzukaufen?
Also es ging bei der EU ganz klar darum, die EU hat, es ist gut, dass Sie das erwähnen, im Jahre 2000 einen geradezu imperialen Plan verabschiedet, und zwar auf Ebene der EU-Kommission, also der Exekutivebene in Brüssel. Das war ein Plan, der sich zum Ziel setzte, bis 2010, also innerhalb von 10 Jahren, werden wir, die EU, der stärkste globale Player werden, sowohl ökonomisch wie auch technologisch und so weiter. Dieser Plan ist damals wesentlich von dem deutschen EU-Kommissar Günther Verheugen, einem Kölner Sozialdemokraten, formuliert worden, der dann auch in den Folgejahren zuständig war für die Osterweiterung der EU, die ja ab 2004 stattgefunden hat. Und man hat dann, um dieses Ziel zu erreichen, also so globaler Player zu werden, hat man gesagt, brauchen wir 2 ganz wichtige Staaten in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Zwar nicht als Vollmitglieder, aber doch möglichst nahe an die EU angebunden, was heißt Zugang zu den Märkten dort, Anheuerung preiswerter Arbeitskräfte, was Sie gesagt haben, also verlängerte Arbeitsbank. Diese Staaten sollen möglichst die Investitionsregeln aus der EU übernehmen, um eben Investitionen durch deutsche, französische, belgische Firmen abzusichern und so weiter. Was sind diese beiden Staaten? Die Türkei und die Ukraine. So. Dann hat man spätestens 2010 gemerkt, das hat so nicht geklappt mit dem stärksten globalen Player. Und dann hat man zwischenzeitlich ein neues Programm aufgelegt in der EU. Das kann man nach wie vor auf der Webseite finden. Dieses ursprüngliche Programm von 2000 hat man jetzt verschämt von der EU-Webseite genommen. Aber das neue Programm von 2004, 2005 nennt sich EU-Nachbarschaftsprogramm. Und dort hat man gesagt, wir wollen in unserer unmittelbaren Peripherie, also im Umfeld der EU, vor allem im Süden, also andere Küste vom Mittelmeer, Nordafrika, aber auch im Südosten, also Nahe Osten, syrische Küste, also Ostküste des Mittelmeers und im Osten, wollen wir einen Gürtel der Stabilität schaffen, einen Cordon sanitaire auf gut Französisch. Das heißt nicht, dass wir die Länder alle aufnehmen wollen, aber genauso wie damals mit Richtung Ukraine und Türkei gedacht, möglichst Einfluss nehmen, Investitionsmöglichkeiten verbessern, die sollen unsere Regeln übernehmen, Arbeitskräfte, die wir brauchen und so weiter. Jetzt zähle ich die Staaten mal auf, die damals in diesem Programm genannt wurden. Marokko, Algerien, Libyen, Tunesien, Ägypten, Irak, Syrien, Israel, Palästina, Libanon, Türkei, Ukraine. Vielleicht habe ich 1, 2 vergessen. Jetzt sind wir wieder 15 Jahre weiter, nachdem dieser Plan verkündet wurde. Und ich überlasse es den Hörerinnen und Hörern, mal nachzugucken, wie es denn heute in diesen Ländern aussieht. Sieht es dort stabiler dort aus oder eher im Gegenteil instabiler? Also auch dieser Plan ist weitgehend gescheitert, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und das ist aus der Beschreibung der EU-Kommission, wenn Sie die Frage, die Sie mir gestellt haben, in Brüssel stellen würden, auch ein Sicherheitsinteresse. Es würde als Sicherheitsinteresse beschrieben, um eben auch zu verhindern künftig, dass Menschen aus Armutsgründen als Flüchtlinge dann versuchen, über das Mittelmeer zu uns zu kommen und so weiter. Das wird ja auch als Sicherheitsinteresse beschrieben. Ich halte es für falsch. Hier sollten andere Kategorien gelten. Und mit Blick jetzt auf Russland würden die NATO-Staaten und die EU-Staaten, die ja wie gesagt zu 80% dieselben nationalen Akteure sind, behaupten, ja, es gibt eine erhöhte Sicherheitsbedrohung im klassischen Sinne, also im militärischen Sinne, spätestens eben seit der Krim-Annexion. Und dann kommen die Argumente, die ich ja vorhin schon mal analysiert habe und zurückgewiesen habe, also die Behauptung, es würde jetzt eine auch militärische Bedrohung bestehen, vor allem für Polen und für die 3 baltischen Staaten. Und deswegen müsse man militärisch dagegen vorgehen. In jüngerer Zeit wird natürlich auch verwiesen auf russische Neurüstung im nuklearen Bereich, die es tatsächlich gibt, überhaupt keine Frage. und die man zumindest aus einer friedenspolitischen, friedensbewegten Position scharf kritisieren muss. Es gibt sie aber eben auch auf westlicher Seite. Auch in den USA wird eine neue Mittelstreckenrakete entwickelt und getestet. Es sollen die derzeit noch in Westeuropa stationierten Atomwaffen der Amerikaner, also vor allem in Deutschland, in Holland, in Belgien, modernisiert werden, wie das immer so schön verharmlosend heißt, also erneuert werden durch Systeme, die schneller sind, zielgenauer, zerstörungskräftiger, flexibler einsetzbar. Und das alles in Richtung Russland. Also was den atomaren Bereich betrifft, kann man wohl sagen, da können beide Seiten von der jeweils anderen Seite sagen, hier wird die Bedrohung erhöht. Ne? Wer nun hier schlimmer dran ist, das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Das schaukelt sich gegenseitig hoch.
Es ist ja so, dass Putin seit fast 20 Jahren Präsident ist. Und bei aller Repression gegen kritische Stimmen und Gegenkandidaten, irgendwann muss es ja irgendjemand anders machen. Und auch in den USA sind nächstes Jahr 2020 wieder Präsidentschaftswahlen. Ich finde es immer nicht so ganz richtig, das immer an einzelnen Persönlichkeiten festzumachen. Trotzdem die Frage, trauen Sie sich eine Prognose zu, was nach Putin oder Trump kommen könnte?
Also das setzt ja, die Frage setzt ja schon voraus, dass es in absehbarer Zeit einen nach Trump und einen nach Putin geben wird. Das muss man ja zunächst mal leider mit einem Fragezeichen versehen. Ich fange mal mit Trump an. Ich gebe gerne zu, ich habe mir seinen Wahlkampf sehr gut angeschaut, 2016 auch in den USA. Ich habe seine Wahl vorausgesagt, ab dem 1. September 2016, auch öffentlich in vielen Veranstaltungen, auch hier in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, bin ausgelacht worden, habe viele Wetten gewonnen damals, dass er es wurde, weil mir auch klar war, warum er es geworden ist. Und hatte dann aber schon die Einschätzung, dass er die erste Amtsperiode nicht übersteht, sondern aus welchen Gründen und mit welchen Wegen auch immer vorzeitig ausscheidet. Es ist aber genauso gut möglich, dass er bis November nächsten Jahres im Weißen Haus bleibt. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass er diese Wahl erneut gewinnt und dann noch weitere bis zu weiteren 4 Jahren uns erhalten bleibt. Ich weiß, das ist für viele, vor allem für viele meiner amerikanischen politischen und sonstigen Freundinnen und Freunde ein Horrorszenario, aber man kann es leider nicht einfach völlig verwerfen. Im besseren Falle kommt jemand anders spätestens im November 2020 in Washington an die Macht und im besten Falle ist es eine von den sehr progressiven Frauen, die sich jetzt um die Kandidatur der Demokratischen Partei bemühen, die also nicht nur was die Innen- und die Sozialpolitik und Themen wie Rassismus und Gleichstellung von Frauen sehr fortschrittliche Positionen haben, sondern auch sehr klare Positionen, etwa mit Blick auf eine gerechte Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes, mit Blick auf Iran und wichtige andere Felder der Außenpolitik. Im mittelguten Fall haben die Demokraten so große Angst, mit einem oder einer fortschrittlichen Kandidatin in den Präsidentschaftswahlkampf zu ziehen und einigen sich dann doch wieder auf Herrn Biden, Joseph Biden, der im Moment ja in den Umfragen vorne liegt, ehemals Vizepräsident unter Obama. Das hielt ich für einen großen strategischen Fehler, aber ich halte nicht für ausgeschlossen, dass die Demokratische Partei diesen strategischen Fehler macht. Das wäre dann zwar natürlich relativ besser als nochmal 4 Jahre Trump, aber würde keine grundsätzliche positive Veränderung der amerikanischen Außenpolitik und auch Innenpolitik bedeuten. Auf russischer Seite ist es ja nicht ausgeschlossen, dass Putin eine weitere Amtszeit anstrebt. Er hat sich dazu bisher nicht verhalten. Also er ist auch Fragen dazu ausgewichen. Es gibt Beobachter, die sagen, er wird das mit Sicherheit machen. Im Moment ist kein günstiger Moment, das anzukündigen, weil es im Moment doch sehr viele Reibungs- und Kritikpunkte gibt. Es gibt die Wahlen, auch wieder leider manipulierten Wahlen, jetzt auf Kommunalebene und so weiter. Es sitzen viele oppositionelle Kandidatinnen in Haft oder wurden eben von Wahlen ausgeschlossen. Die Stimmung ist im Moment nicht sehr günstig, um anzukündigen, ich werde ein 5. Mal antreten. Aber auszuschließen ist das überhaupt nicht. Das Problem ist ja, und darüber bei aller richtigen und notwendigen sachlichen Kritik an Putins Politik, man darf ja nicht verkennen, warum er A, ursprünglich überhaupt in diesen Posten kam und nach wie vor allem was seine Außenpolitik betrifft, hohe Zustimmungswerte hat. Gerade auch was die Ukraine und Krim betrifft, da hat er Zustimmungswerte von bis zu 80%. Da kann jede westliche demokratische Regierung nur von träumen. Das hat sehr viel mit den von vielen Russinnen so bezeichneten Chaosjahren nach 1990 zu tun. Also nachdem Gorbatschow dann abgelöst wurde durch Jelzin, Boris Jelzin, der unter dem fatalen Einfluss neoliberaler Berater, vor allem aus Washington, ja, die Filetstücke der ex-sowjetischen, also jetzt russischen Wirtschaft verscherbelt hat zu einem Spottpreis. Das gilt vor allem für Teile der Energie, aber auch anderer Branchen. Und das Land innen- und sozialpolitisch in eine riesige Krise gestürzt hat, wo eben viele Dinge, die bis dahin zumindest gesichert waren, wie Renten und so weiter, nicht mehr gesichert waren. Dazu kam seine persönliche Amtsführung, sein Alkoholismus und so weiter. Also deswegen, wenn man in Russland nach diesen Jahren fragt, kriegt man meistens die Antwort Chaos, ja. Und in dieses Chaos habe Putin dann erstmal wieder Ruhe und Stabilität gebracht und ein Stück Sicherheit. Und von dieser ersten seiner Amtsperiode zehrt er, von diesem Nimbus zehrt er nach wie vor. Das erklärt die relativ große Zustimmung und Unterstützung, die er immer noch hat, auch wenn man feststellen kann, dass diese Unterstützung und Zustimmung in den letzten Jahren immer weiter gesunken ist, aber sie ist noch immer relativ hoch. Das Problem ist, also anders als in Washington, wo wir einen Amtsinhaber haben, der gesagt hat, ich trete wieder an, also Trump, sich dann da keiner traut, aus der Republikanischen Partei auch als Kandidat aufzutreten, das ist halt so üblich in den USA. Auf der anderen Seite haben wir 23 Männer und Frauen in der Demokratischen Partei, die sagen, wir haben auch Interesse. In Moskau gibt es keinen Namen, zumindest keinen, der öffentlich irgendwie diskutiert wird oder gehandelt wird, wo man sagen kann, der oder vielleicht auch die könnte Nachfolger oder Nachfolgerin von Putin werden. Ja? Das ist so ein bisschen das Problem. Möglicherweise taucht irgendjemand auf, den wir bisher noch gar nicht kennen und auf der Liste haben, schließe ich nicht völlig aus. Aber ich würde eher vermuten, es gibt diese Figur nicht. Putin hat auch dafür gesorgt, dass es einen eindeutigen Kronprinz oder eine Kronprinzessin nicht gibt. Vor einigen Jahren dachte man ja, dass der Interimspräsident und jetzt wieder Premierminister dieser Kronprinz würde. Der wurde aber, glaube ich, von Putin nur eingesetzt, weil er ja nach seinen ersten beiden Wahlperioden nach der Verfassung nicht wieder antreten durfte und musste eben 4 Jahre Pause einlegen und hat dann einen Ämtertausch gemacht und war Regierungschef und Medvedev war dann Präsident. Und dann konnte Putin wieder. Der ist nun nicht der Kronprinz. Und ich wäre auch, glaube ich, nicht jemand, der von der Opposition irgendwie akzeptiert würde. Also von daher, kann ich keine klare Prognose geben, wie das in 2, in 4 oder 5 Jahren in Moskau aussehen wird.
Klar ist, es muss sich irgendwas verändern, beziehungsweise muss wieder zusammen an einen Tisch sitzen, wie wir vorher ausgeführt haben.
Ja, das auf jeden Fall. Also wer immer künftig in Washington, in Moskau reagiert, aber auch wer in Brüssel reagiert. Ich meine, dazu vielleicht nochmal zurück zur Anfangsfrage. Die Tatsache, dass die EU nun ausgerechnet eine Frau zu ihrer Kommissionschefin gemacht hat, die in ihrer Zeit als deutsche Militärministerin alle Schritte der Eskalation und mit Richtung Russland befördert hat, und zwar aktiv befördert hat, und sich auch immer an vorderster Front ausgesprochen hat für eine Militarisierung der EU, auch eben immer mit der Behauptung, wenn wir ein globaler Player werden wollen, auch ein Player, der eben mithalten kann mit den Playern USA und China, und das wollen wir, dann brauchen wir eben neben der wirtschaftlichen Macht, die wir darstellen als EU, auch eine militärische Macht und militärische Instrumente. Das ist ja die Leier, die Frau von der Leyen seit vielen Jahren in Berlin vorgesungen hat. Und sie ist nun in dieser Rolle in der EU-Kommission und betreibt das nun dort. Und auch das wird eher eine Belastung werden im Verhältnis der EU zu Russland.